So, wir sind ja nochmal zurück bei Recycling und es scheint jetzt doch alles gut zu funktionieren. Entschuldigt die Unterbrechung und entschuldigt, dass das Lied unterbrochen wurde. Wir hören es, glaube ich, später einfach nochmal, weil es ein kleiner Recycling-Song ist. Genau, willkommen hier bei Recycling im Freien Senderkombinat Hamburg auf 93,0 Megahertz im Hamburger Stadtgebiet, Hamburger westlichen Stadtgebiet zu hören und im Livestream auf fsk-hh.org/Livestream überall auf der Welt jetzt zu hören. Und bevor ich thematisch einsteige, schaue ich einmal, ob das Telefon auch funktioniert. Hallo Gast, kannst du mich hören?
Ja, hallo, ich höre sehr gut.
Okay, das rauscht ein bisschen bei uns in der Leitung, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ja, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich mache eine kurze Einführung, worum es uns heute gehen wird und dann sprechen wir einfach gleich los. Und zwar, genau, wir haben eine Recycling-Ankündigung, die schon einen passenden Aufhänger hat, und zwar Recycling. Und der Nobelpreis geht an. Es gibt klare Regeln, wir müssen die Bilder Notleidender aushalten, sagte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer angesichts der katastrophalen Situation in der Grenzregion zwischen Belarus und Polen. Auch die deutsche Regierung stellt damit unter Beweis, dass sie aus den Ergebnissen im Sommer 2015 ihre Konsequenzen gezogen hat. Abseits der Bankrotterklärung jeglicher zivilisatorischer Mindeststandards, welche auf Seiten der EU zurzeit zu beobachten sind, sprechen wir mit Personen über die konkrete Situation im Grenzgebiet, die Vorbedingungen und die Möglichkeit zur Intervention. Ja, und dafür haben wir dich auch eingeladen und genau, ich bin heute ganz allein im Studio und habe einfach einen Haufen Fragen an dich und wir gucken mal, ob wir die dann irgendwie versuchen zusammen zu beantworten und so ein genaueres Bild darüber zu machen, über die Situation in Belarus und an der Grenze, die jetzt ja mehrere Tage, glaube ich, nicht so mehr präsent war, aber wir eher als Redaktion uns ein Stück weit das Thema ausgesucht haben, einmal wegen der furchtbaren Bilder natürlich, aber auch andererseits, weil es uns ein bisschen auch an einem Verständnis davon eigentlich gemangelt hat oder auch immer noch mangelt, glaube ich, was da eigentlich genau passiert und wieso das gerade jetzt passiert und was da eigentlich genau passiert und wer was da will und durchsetzen möchte. Und genau, wir hatten für die Sendung jetzt das Konzept uns überlegt, dass wir mit den konkreten Ereignissen ein bisschen einsteigen und dann immer versuchen, das abstrakter und breitmaschiger zu sehen. Und deswegen würde ich dich bitten, einfach ein bisschen zu berichten, was eigentlich gerade da an der Grenze passiert ist oder auch eben noch passiert, nur eben nicht mehr so im Auge der Öffentlichkeit.
Ja, am besten gehen wir ein paar Wochen zurück in den Sommer, oder ein paar Monate, das ist ja mittlerweile schon. Da tauchten im Grenzgebiet von Belarus zu Polen Migranten vor allen Dingen aus Syrien und Kurdistan, Nordirak auf in größerer Anzahl und es wurden auch mehr. Relativ schnell war klar, also dazu muss man, da können wir ja gleich drüber reden, Belarus ist durchaus im Unterschied zur benachbarten Ukraine kein Land, in das man relativ einfach reinkommt und in dem man sich problemlos bewegen kann. Ja, das ist gerade für Leute, die nicht europäisch aussehen, nicht einfach, sich da unauffällig oder nicht mitteleuropäisch aussehen, nicht einfach sich da unauffällig zu bewegen, ist relativ klar. Das muss mit Akzeptanz der staatlichen Stellen passiert sein. Bald war klar, okay, da gibt es Flüge aus den Regionen nach Minsk, mit denen Leute kommen, die dann halt auch, ja, da gibt es unterschiedliche Berichte, wie das läuft, aber staatlich eskortiert an die Grenze nach Polen gebracht werden und dann versuchen, durch die Wälder über diese Grenze zu kommen. Das wurden nach und nach mehr mit, genau, da passierten zwei Sachen. Also zum einen mit zunehmender Zahl und der Leute verschärfte sich in Deutschland und Polen und der EU die Diskussion darüber. Also Polen hat dann relativ schnell Maßnahmen ergriffen, diese Grenze so weit wie möglich abzuschotten, die Leute nicht reinzulassen. Es kam und kommt zu gewaltsamen Pushbacks an der Grenze. Irgendwie die Leute können aber auch nicht zurück nach Belarus, sondern die, soweit man weiß, stoppen die weißrussischen Sicherheitsbehörden die Leute und treiben sie wieder Richtung Grenze. Und das führte dazu, dass Menschen in diesem, ja, in der Grenzregion zwischen quasi den Sicherheitsbehörden Polens und Belarus gefangen waren, was relativ schnell dann auch dazu führte, dass es Kranke, Verletzte und Tote gab, ja, irgendwie in den Wäldern, also und mit zunehmender Witterung, es wird da halt doch ein bisschen schneller kalt als hier. Auch die Anzahl der Toten stieg und steigt, das ist da halt auch mittlerweile Minusgrade. Viele Leute sind lange in den Wäldern unterwegs. Die Situation, soweit, glaube ich, haben das meisten ja in den Medien verfolgt. Und das Besondere war, dass sich hierzulande dann der Sprachgebrauch einbürgerte. Es handele sich dabei entweder um einen Menschenhandel Lukaschenkos, also des weißrussischen Präsidenten, oder aber um eine hybride Kriegsführung gegen die EU mit dem Ziel, durch das Durchleiten von Migranten und Migrantinnen in die EU diese zu destabilisieren. Genau, das ist mehr oder weniger der Stand der Dinge. Dann gab es halt, zwischendurch wurden mal auch wieder Leute zurückgeflogen in den Irak, Flugverbindungen gestoppt. Es kommen aber immer noch Leute nach Weißrussland und versuchen auf verschiedenen Wegen nach Polen zu kommen. Ein paar schaffen das, ein paar von denen schaffen es dann auch nach Deutschland. Genau, das hat dann hier insbesondere im Oktober, November auch zu in der deutschen Grenzregion zu Polen zu rassistischen Mobilisierungen geführt. Ja, das ist so ganz grob die Situation, wo wir jetzt sind.
Okay, und bevor wir, würde ich sagen, weiter auf die deutschen Reaktionen davon zu sprechen kommen, könntest du noch ein bisschen dazu sagen, wie es eigentlich so weit gekommen ist, dass sich die Lage so zuspitzen konnte?
Ich sage mal so, der zentrale Aspekt für die Zuspitzung ist ja tatsächlich der, dass, also ich meine, wir reden immer noch über, also ich finde das zum Beispiel vergleichen mit der Anzahl von Migranten, die übers Mittelmeer kommen oder wie wir in den vergangenen Jahren über den Balkan gekommen sind, das sind immer noch sehr überschaubare Zahlen von Leuten, um die es da geht. Ja, also das bewegt sich, soweit man weiß, im Bereich von ein paar tausend Leuten. Die Zuspitzung hat eigentlich in dem Moment stattgefunden, wo man in Polen sich dafür entschieden hat, sehr hart, für eine sehr harte Maßnahme der Abwehr und gesagt hat, man lässt die Leute um keinen Preis eigentlich aus dem Wald raus, diesen Ausnahmezustand über die Region verhängt hat, auch diese Region, soweit das möglich ist, zum Beispiel gegen das Agieren von Hilfsorganisationen und Initiativen unterschiedlicher Art, die da den Leuten zur Hilfe kommen wollen in Polen, versucht zu unterbinden, den Aufenthalt von Journalisten in der Region zu unterbinden. Und auf weißrussischer Seite mit einer gewissen Hin und Her, aber letztendlich doch auch offensichtlich versucht hat, die Leute da in dieser Grenzregion zu halten und zu sagen, da ist die EU, da wollt ihr hin, da lang geht's. Und ein Verbleib in Weißrussland zum Beispiel ist nicht möglich. Ganz offensichtlich ist Aufenthalt in Weißrussland, also abgesehen davon, dass wahrscheinlich niemand von den Leuten, die da kommen, nach Weißrussland will, aber es ist auch überhaupt nicht vorgesehen, dass zum Beispiel Leute irgendwie versuchen, sich in Weißrussland niederzulassen und dort zu leben. Genau, und halt vor allem die scharfe Abschottung eskalierte die Situation recht schnell. Und diese Abschottung war aber schon begründet, nicht unbedingt primär, also es gab auch sozusagen das Antimigrationsargument, aber schon sehr klar auch mit dem Argument, es handele sich bei dem Ankommen der Leute um einen feindlichen Akt der weißrussischen Regierung gegen Polen und die EU. Ähnliches in kleinerem Rahmen, das muss man halt auch noch erwähnen, findet halt auch mittlerweile an der weißrussischen-litauischen Grenze statt. Das ist hier nicht ganz so im Fokus.
Ich finde es auch nur auch sehr bezeichnend quasi, dass schutzsuchende Menschen quasi als hybride Kriegswaffe bezeichnet werden, weil also genau muss ich mir vorstellen, dass man diese ganzen Menschenrechtsstandards und so, für die man sich immer so stellt, irgendwie begründen muss, warum man sie aussetzt. Und das ist natürlich ein Argumentationsmuster, irgendwie zu sagen, das sind eben keine Menschen, die Hilfe brauchen oder Hilfe suchen, sondern eben als Kriegswaffe eingesetzt werden können. Und das ist eigentlich, ich keine Ahnung, ob es das schon mal gab oder so, aber das ist ja irgendwie eine absurde oder total durchgeknallte, finde ich, Bezeichnung oder auch ein Verständnis davon, von hilfsuchenden Menschen, weil man ja auch dadurch verhindern kann natürlich, dass die individuellen Asylantrag stellen, was sie eigentlich ja rechtlich machen dürfen, sondern quasi an der Grenze hier einfach wieder zurückgeprügelt etc. werden. Aber ich frage mich, also genau, hast du ein bisschen so eine Idee, wo dieser Begriff herkommt? Und also muss ja irgendwie ein rechter Nazi-Thinktank eigentlich mal irgendwann mal sich ausgedacht haben.
Naja, also ich glaube, man muss gar nicht so weit nach rechts gehen. Diese Begrifflichkeit muss man sich auf zwei Ebenen angucken. Also das eine ist natürlich, da gebe ich dir völlig recht, dass das jeder Idee von Humanität hohn sprechender Begriff ist, dass diese Bezeichnung der Leute auch Resultate rassistischer Diskurse in EU, Europa der letzten Jahre ist. Allerdings würde ich sagen, ist die Anwendung jetzt in dieser Situation primär Resultat einer sich in den letzten Jahren, sagen wir mal, insbesondere seit dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ab 2014 verschärfenden Konfrontationslage, also die grundsätzlich auch schon vorher bestand, entlang der östlichen EU-Grenze, Frontstellung zwischen den insbesondere baltischen Ländern und Polen gegen Russland, die seit spätestens ab der Annexion der Krim durch Russland und dem Krieg im Donbass sich sukzessive verschärft hat. Ja, wir haben da auch ein Eskalationsniveau über die letzten Jahre gesehen. Also einerseits Panzer Aufmärsche auch seitens der NATO in diesen Ländern mit dem Argument sozusagen der Verteidigung gegen eine russische Bedrohung, die Verlegung von Waffensystemen dahin, andererseits dann halt auch russischerseits natürlich Großübungen, insbesondere entlang der russisch-ukrainischen Grenze. Also wir haben eine Konfliktsituation in Osteuropa zwischen Russland und den östlichen EU-Staaten, also den nordöstlichen EU-Staaten Polen und den baltischen Ländern, in dieser Logik wird Weißrussland Und ich glaube, das müssen wir nochmal diskutieren, weil das ist, glaube ich, ist ja ein Bild, das hier auch sehr präsent ist und das meines Erachtens verkürzt ist und ein bisschen falsch ist, der umstandslos Russland zugeschlagen und gesagt, hier Putin, Lukaschenko, das sind Verbündete, demzufolge ist das Agieren der weißrussischen Regierung ein feindlich, ebenso wie das der russischen ein feindliches gegenüber der EU. Und tatsächlich ist die Migration durch Weißrussland nicht denkbar ohne staatliche Beihilfe. Also dazu muss man, glaube ich, mal einen Blick, ich weiß nicht, wenn ich jetzt, wenn du mich unterbrechen willst, sag, ja, sonst würde ich das mal kurz ausführen.
Nee, ich finde das gut, dass du das ausführst, weil ich glaube, diese Frontstellung schon erklärungsbedürftig ist.
Also man muss halt auch dieses Weißrussland, ja, ich weiß nicht, wie viele der Hörerinnen schon mal da waren, sich mal vorstellen, weil das ist ein Land, das doch gerade unter den Nachfolgestaaten der Sowjetunion eine spezielle Rolle einnimmt. Wir haben es hier mit einem Regime zu tun, ja, unter diesem Präsidenten Lukaschenko, der hier ja auch öfter mal in den Medien ist, die letzte Diktatur Europas gerne genannt, tatsächlich ein autoritäres Regime, das es geschafft hat, durch eine Form Autorität, also gestützt maßgeblich auf eine spezifische Form autoritärer Sozialstaatlichkeit, ein bestimmtes politisches System über die letzten knapp 30 Jahre aufrechtzuerhalten, aber auch, ja, und das ist ganz wichtig, eine funktionierende Staatlichkeit. Also im Vergleich zum Beispiel zur Ukraine, die in der jeder Lebensbereich von Korruption durchfressen ist, ist das in Weißrussland in wesentlich geringerem Maße so. Dieser autoritäre Staat funktioniert und zum Beispiel ist die Ukraine ist ja durchaus Teil internationaler Migrationsrouten. Es gibt eine nicht große, aber durchaus eine Rolle spielende Migrationsroute, gerade so auch aus Richtung Iran und so weiter, über die Türkei und die Ukraine Richtung EU. Also auch teilweise gibt es auch Leute, die dann aus Afrika Richtung Türkei und dann über die Türkei in die Ukraine und dann von da versuchen, durch Polen oder Tschechien in die EU zu kommen. Das ist möglich, weil es da, sag ich mal, vor Ort in den staatlichen Institutionen genug Leute gibt, die man bestechen kann, die da irgendwie Leute durchlassen und so weiter. Das ist in Weißrussland nicht so. In Weißrussland ist klar so, das funktioniert nicht ohne sozusagen Erlaubnis von oben. Ja, da ist funktioniert die Hierarchie im Apparat. Zudem ist das halt auch eine extrem weiße Gesellschaft. Also da gibt es einen so geringen Anteil von Menschen aus, von Schwarzen oder von Menschen aus dem asiatischen Raum, der nicht der asiatische Raum ist. Da gibt es natürlich durch die Sowjetunion Geschichte Kasachen und so weiter, gibt es natürlich auch in Minsk. Das ist auffällig. Also sich als Mensch aus dem Iran oder als Schwarzer in Weißrussland zu bewegen, ohne aufzufallen, ist faktisch nicht möglich. So. Ja, da kann man nicht durch die Gegend fahren und sozusagen den Eindruck zu erwecken, man gehört dahin. Ja, der Bevölkerungsanteil der Leute ist halt auch historisch bedingt und durch die Abschottung der letzten Jahre so gering. Das ist faktisch nicht möglich. So, und tatsächlich ist ja die Frage, wenn dem so ist, ja, warum Also warum lässt das Regime das zu? Warum macht das Regime auf einmal eine Route durch dieses Land, das bisher keine Rolle für diese Form der Migration gespielt hat? Also es gibt eine Migration auf dem Landweg über Belarus. Das sind dann aber eher Leute aus Russland. Also zum Teil sind halt natürlich Tschetschenen, die aus Russland in die EU gekommen sind, auf dem Landweg, mit dem Zug quasi bis nach Weißrussland. Aber das ist eine andere Route, weil als russische Staatsbürger haben die Möglichkeit, nach Weißrussland einzureisen und sind dann, diese Migrationsroute existierte. Jetzt auf einmal wird diese aufgemacht, und zwar seitens staatlicher Stellen, staatlicher Institutionen, kontrolliert durch den Staat. Warum passiert das? Und da liegt natürlich die Annahme nahe, dass dahinter ein politisches Kalkül steckt. Und angesichts der von mir vorhin beschriebenen Konfrontationsstellung wird dieses politische Kalkül automatisch als feindliches und damit halt das Eröffnen dieser Migrationsroute als feindlicher Akt gedeutet. Insofern ist an dieser absolut katastrophalen Bezeichnung, abwertenden Bezeichnung, die gerade dann für den Umgang mit diesen Menschen katastrophale Folgen zeigt, hat die durchaus einen Kern. Das ist nicht der pure Wahn, der dahinter steckt, sondern findet einen Grund in dem Zustandekommen dieser Migrationsroute.
Bevor wir, glaube ich, nochmal auf die Interessen Belarus eingehen, du hattest noch von dieser Frontstellung des Baltikums und Polen gegen Russland und damit vermittelt jetzt auch gegen Weißrussland gesprochen. Könntest du da nochmal ein bisschen die Hintergründe erläutern?
Naja, die Hintergründe sind letztendlich ganz simpel, sage ich jetzt mal die Frage, bis wohin erstreckt sich russischer Einfluss, russische Sicherheitssphäre und so weiter. Die baltischen Republiken haben ja bis zum Ende der Sowjetunion zu dieser gehört, also Litauen, Lettland, Estland. Polen war ein Teil des Warschauer Paktes, wie der Name schon sagt. Und mit dem EU und vor allen Dingen dem NATO-Beitritt dieser Länder berühren sich die NATO und quasi Russland unmittelbar in der Grenze, also haben quasi eine direkte Grenze miteinander. Es gibt nicht so eine Pufferzone. Und russischerseits wird das als Einkreisung, Näherrücken der NATO, Bedrohung durch die NATO interpretiert. Seitens Polens und der baltischen Staaten wird natürlich insbesondere auch seit der direkten militärischen Intervention Russlands in der Ukraine mit dem Gedanken gespielt, trifft uns das als nächstes, sind wir Teil der, die baltischen Republiken, kann uns das auch drohen. Gerade die baltischen Republiken haben ja auch große russische Minderheiten, die da leben. Dann spielen natürlich die Auseinandersetzungen um den Zugang zur Ostsee. Also man darf nicht vergessen, mit Kaliningrad befindet sich zwischen Polen und Litauen ja auch ein bedeutender russischer Ostseehafen, der aber quasi als Exklave getrennt ist vom Rest Russlands. In den letzten Jahren die Debatte um Nord Stream 2, die Verlegung einer Pipeline von Russland nach Deutschland durch die Ostsee unter Umgehung der Ukraine und Polens, ja, die dafür sorgt, sozusagen den Ländern auch Druckpotenzial sowohl gegen Deutschland als gegen Russland zu nehmen, verschärft, hat diese Lage verschärft und wie gesagt, insbesondere seit ja, dem sozusagen russischerseits auch in der, an der russischen Westgrenze militärisch agiert wird, hat dieser Konflikt eine gewisse Schärfe gewonnen, ja, die wir heute sehen.
In unserem Vorgespräch hattest du auch nochmal gesagt, noch ein bisschen den Hintergrund in Polen zu erläutern, weil das ja eigentlich dieser Konflikt nochmal so zugespitzt ist in der Situation, wo Polen einige Monate lang immer in der Kritik war, ihren Rechtsstaat aufzulösen und diese Kritik natürlich jetzt verschwunden ist, weil Polen eher noch Rückendeckung der EU kriegt, als rechte Regierung ja auch Rückendeckung der EU kriegt, eben erstmal da diesen vermeintlichen Angriff abzuwehren.
Ja, das ist ja spannend, weil das Verhältnis insbesondere Polens, aber in geringerem Maße, aber aufgrund, sag ich mal, Bevölkerungsanzahl, wirtschaftlichem Impact und so weiter, der baltischen Staaten ist deren Durchsetzungsfähigkeit natürlich wesentlich geringer. Das Verhältnis Polens Richtung dem westlichen Rest der EU ist ja auch nicht konfliktfrei. Und eine durchaus spielt in den letzten Jahren ja auch immer wieder eine Rolle, dass diese Länder von der NATO, von der EU ein höheres Maß an militärischer Unterstützung eingefordert haben gegen die angenommene oder tatsächlich bestehende russische Bedrohung. Ja, und halt man gerade polnischerseits halt auch immer gesagt hat, man wünscht sich da mehr. Auch weil man natürlich mit Deutschland durchaus über Kreuz liegt. Der Bau der Ostsee-Pipeline ist ja ein deutsch-russisches Projekt, ja. Das findet man auch nicht gut, sozusagen. Man hat sich da auch stärker, also an den USA orientiert. Also das ist tatsächlich diese Länder eher auf eine Unterstützung durch die USA als durch, was weiß ich, Deutschland, Frankreich orientiert, was deutscherseits auch nur bedingt gutiert wird, also so viel mal zur internationalen Lage. Und dann, genau, du hast es erwähnt, stand die polnische Regierung ja in den letzten Jahren hierzulande eher im Fokus und der Bereich als nationalistisches, klerikal-nationalistisches, katholisch-nationalistisches Projekt, homophob, rückwärtsgewandt und so weiter. Das sind, abgesehen dass ich da natürlich auch in dieser Beschreibung durchaus Klischeevorstellungen über Polen niederschlagen und man da auch deutscherseits gerne, also da ja auch immer sowas mitschwingt, hä, irgendwie, was weiß ich, die unterentwickelten Polen sozusagen. Ich meine, tatsächlich ist es ja so, es ist eine rechte Regierung, die auf das Projekt eines katholischen Polens verfolgt, die Frauenrechte, Rechte von LGBT und so weiter, eine katastrophale Politik verfolgt. Dafür im Land auch mit großen Protesten zu kämpfen hat, wie wir immer wieder sehen. Das prägte die Berichterstattung über Polen eigentlich in den letzten Jahren. Sag ich mal, so eine Kritik aus so einer linksliberalen Ecke. Und gerade jetzt in diesem Moment, wo diese Regierung ja zu Maßnahmen greift, die als ja sozusagen also absolut inhuman sind und dazu führen, dass es da Tote in den Wäldern an der Grenze gibt, verstummt diese Politik und deutscherseits erklärt man Unterstützung für die Regierung, was ja damit zu tun hat, dass man hierzulande auch keine neue Migrationsroute aus der Region Syrien, Irak, Iran, Afghanistan Richtung Deutschland haben will. So, und faktisch eigentlich eine Politik, wie man sie schon am Mittelmeer, ja, also Richtung Libyen, man bezahlt da irgendwelche Gangs und Milizen, die wirklich einen, ja, also ein absolut abscheuliches, mörderisches System der Flüchtlingsabwehr im Auftrag der EU betreiben. Man hat mit Erdogan in der Ägäis, sozusagen im östlichen Mittelmeer, das Geschäft abgeschlossen, sozusagen da die Flüchtlinge zu stoppen und schaut unter anderem, nicht nur deswegen, aber unter anderem auch deswegen über viele Schweinereien der türkischen Regierung hinweg. Und genau das Gleiche passiert jetzt mit der bisher wohlfeil gescholtenen polnischen Regierung, ja, irgendwie, dass jetzt die Migranten stoppt, das rechnet man eher an. Und tatsächlich wird ja auch in Deutschland, also hier in Brandenburg zum Beispiel, als dann die Anzahl der Leute, die es geschafft haben, nach Polen zu kommen und dann weiter nach Deutschland, die dann hier an der deutsch-polnischen Grenze ankam, hat ja auch der Brandenburger Innenminister von einer hybriden Kriegsführung der EU gesprochen und sozusagen diesen Diskurs des Konfliktes und der Flüchtlinge als Waffen in diesem Konflikt mit vorangetrieben und befeuert.
Ja, ich finde den Vergleich auch nochmal oder zur Entwicklung der europäischen und damit ja auch irgendwie deutschen Asylpolitik auch, glaube ich, ziemlich relevant, weil also diese Machart mit autoritären Regimen oder mit irgendwelchen Kriminellen zusammenzuarbeiten zum obersten Ziel, wie es scheint, Flüchtlinge abzuwehren. Genau das in der Türkei, in Libyen und ja auch immer schon von Verstößen gegen alle möglichen internationalen Rechte berichtet wurde. Jetzt das irgendwie, vorher wurde das immer dann Boden gekehrt, wäre meine Vermutung gewesen. Und auch noch das letzte vergleichbare ein Stück weit, wie die Situation an der Küste, an der Grenze zu Weißrussland zwischen Griechenland und der Türkei, wo es eben auch dazu gekommen ist, dass da eben auch Flüchtlinge letztlich zwischen den beiden Grenzzäunen hin und her gescheucht und geprügelt etc. wurden. Und da ja vielleicht nochmal so eine neue Qualität der europäischen Flüchtlingspolitik sichtbar wird, die jetzt auch nochmal sichtbar wird, dass eben ganz klar gesagt wird, das Ziel ist eben die Abwehr und damit ist es dann auch okay, die Rechte eben zu verletzen, weil ja van der Leyen dann auch immer hinfährt als Kommissionspräsidentin und ihre Rückendeckung ausspricht und auch damit ja auch von der EU gedeckt wird, dieses Vorgehen.
Ja, ich sag mal, das Spezielle, ja, also das, oder das sehr Spezifische der Situation, die wir jetzt sehen, ist, dass man die Konfliktlage, also gerade seitens der feindlichen Konfliktpartei seitens der weißrussischen Regierung EU seit quasi provoziert hat. Also weil man muss, es kam vielleicht vorhin ein bisschen zu kurz, halt, ich hatte gesagt, da steckt tatsächlich, also das das Etablieren einer Migrationsroute aus Syrien, Irak, Kurdistan ist nicht denkbar, also über Weißrussland ist nicht denkbar ohne Zustimmung der weißrussischen Regierung. Frage, warum tut sie so? Sie tut so, weil das weißrussische Regime sich in einer existenziellen Krise befindet. Es hat nach den Präsidentschaftswahlen 2020 massive Proteste gegeben, also die größten Proteste seit dem Ende der Sowjetunion in Weißrussland, die ersten Proteste, die tatsächlich in der Lage waren, das Regime substanziell zu erschüttern. Die sind niedergeschlagen worden, gewaltsam niedergeschlagen worden, repressiv niedergeschlagen worden. Die EU hat daraufhin Sanktionen über das Regime verhängt und den sozusagen Kontakt eingestellt. Jetzt könnte man denken, naja, irgendwie das ist die letzte Diktatur Europas, die waren immer schon böse, so what? Ist ein bisschen falsch, weil tatsächlich, und jetzt wird hierzulande immer dargestellt, also ja, Lukaschenko, der sich an Putin anlehnt und das Projekt eines, da wird ja das Projekt verfolgt einer weißrussisch-russischen Union, sozusagen einer Wiedervereinigung, einer Reetablierung einer kleinen Sowjetunion. Dazu muss man sagen, dieses weißrussische Regime hat die letzten, sagen wir mal, 20 Jahre sehr gut eine sehr geschickt eine Pendelpolitik betrieben zwischen der EU und Russland und hat eine gewisse Form von Eigenständigkeit gerade dadurch bewahrt, dass man sich formal und offiziell sehr, sehr dicht an Russland angelehnt hat, aber immer wenn sozusagen wenn die Versuche sozusagen das Land zu dicht in die russische Einflusszone zu ziehen, ein paar Schritte Richtung EU gemacht hat und sozusagen im Rahmen einer Annäherung und so weiter. Auf diese Art und Weise ist die Eigenständigkeit bewahrt worden. Die Proteste 2020 sind offensichtlich Ausdruck einer tiefgreifenden ökonomischen, politischen, sozialen Krise im Land. Der Abbruch der Kontakte der EU wirft das Land allein auf Russland zurück. Und damit steigt natürlich die Gefahr, dass tatsächlich der russische Einfluss so stark wird, dass die Souveränität Weißrusslands verloren geht bzw. deutlich reduziert wird. Das ist nicht das Interesse des Regimes. Also was macht man? Man guckt, wie kommt man denn jetzt wieder mit der EU ins Geschäft? Und jetzt sieht man, ja, dass tatsächlich mit, wie gesagt, mit diesen Menschenschlechtern in Libyen die EU sehr gut auskommt. Ja, denen werden Ausbildungsmissionen bezahlt. Da guckt man über die Verbrechen auf Land und auf See gerne hinweg. Man im Gegenteil sozusagen, man setzt eher noch die Hilfsorganisationen, NGOs, die da versuchen, Leute vor der libyschen Küste zu retten unter Druck. Dann lässt man den Blick ein Stück weiter nach Osten schweifen, sieht die Türkei, ein Land, das nur, sag ich mal, unter großen Verrenkungen als irgend sowas wie eine Demokratie zu bezeichnen ist, das in den letzten, sowohl, sag ich mal, im Land als dann auch in den letzten Jahren dann in den besetzten Gebieten in Syrien einen sehr legeren Umgang mit Menschenrechten an den Tag gelegt hat. Da sieht man, okay, auch mit diesem Regime kommt die EU wunderbar aus, man pflegt sehr innige Beziehungen, okay, man nimmt jetzt die Türkei nicht in die EU auf, aber ansonsten kommt man da halbwegs miteinander aus, kritisiert das nicht so. Die Annahme, dass man es auch mal auf dem Weg versuchen solle, ja, sich auch mal als Türsteher für die EU, ja, was ich mal kann nach Kroatien gucken, irgendwie noch ein Stück weiter, sozusagen, wenn man in die EU-Peripherie geht, wo es brutale Pushbacks gibt, einerseits politisches System, das, sag ich mal, natürlich nicht, das nicht zu vergleichen ist, weder mit Libyen noch mit der Türkei, schon deutlich demokratischer ist, aber auch es gäbe genug zu kritisieren. Auch da hält man sich seitens der EU sehr vornehm zurück, lässt diese Pushbacks passieren und so weiter. Also die Annahme, dass man in Minsk auf die Idee kommt oder gekommen ist offensichtlich, hey, wenn wir hier eine Migrationsroute hätten, ja, wenn über unser Land Flüchtlinge in die EU kommen würden, dann würde uns die EU ein Angebot machen, irgendwie ein Deal, dass wir diese Flüchtlinge stoppen. So, nur sind die bisher nicht gekommen, naja, dann muss man das halt initiieren und sagen, okay, wir machen hier mal einen Weg auf und lassen die kommen, in der Hoffnung, dass es dann seitens der EU zu einer gewissen Verhandlungsbereitschaft kommt. Also das ist ja tatsächlich, also ein Weg, wie man sich sozusagen dieses Geschehen erklären kann, was da jetzt gerade passiert. Und genau, und das Interessante ist halt jetzt aber an der Stelle, ja, geht die EU halt nicht in den, funktioniert das bisher nicht. Ja, also es hat Versuche gegeben, interessanterweise über den Umweg nach Moskau. Also man spricht mit Putin und sagt hier, greif da mal ein, zieh den mal, oder ruf den mal zur Raison, den Lukaschenko, klär die Lage. Aber man bisher sozusagen kommt es nicht zu diesen Verhandlungen, die man sich da wünscht. Und das ist schon interessant. Dafür aber sozusagen erfüllt Polen. Also lässt man Polen diese Rolle erfüllen des brachialen Türstehers und ja, schaut darüber hinweg, dass, wie gesagt, also grundlegende Rechte, also Asylrecht, Menschenrechte, was weiß ich, Folterverbot, Pressefreiheit etc. In der polnischen Grenzregion aufgegeben werden und die polnische Polizei halt oder die polnische Grenzpolizei sozusagen den Job erledigt. Und das ist aber, ich finde, das ist vielleicht ja so ein bisschen der nächste Themenkomplex, natürlich auch eine ganz brachiale Verschärfung verglichen mit dem, was wir 2015 erlebt haben. Also ich glaube, da kann man wirklich die Verschiebungen der letzten Jahre ganz krass dran sehen, wenn man das vergleicht, also die Situation 2015 und heute.
Na, ich glaube auch, dass das ein ziemlich wichtiger Punkt war, den du angesprochen hast. Deswegen wollte ich den, glaube ich, nochmal herausstellen, dass es eigentlich fast so eine Art ja qualitativer Unterschied nochmal ist zur Asylpolitik, die ja eh schon immer brutal war, aber dann eben externalisiert wurde, dass eben dann Libyen, Kroatien oder irgendwelche Leute irgendwo anders, die Türkei etc., diese brutale Grenze aufrechterhalten haben oder eben das Mittelmeer als solches, als Meer eben. Und diesmal scheinbar ja, das ist ja auch interessant, dass du sagst, dass diese Strategie ausnahmsweise nicht funktioniert, weil eigentlich aus der Analyse von Weißrussland ja durchaus denkbar wäre, naja, das hat schon echt zigmal funktioniert. Wieso funktioniert es bei uns? Können wir es auch mal versuchen. Und es ist ja interessant, dass es scheinbar noch nicht funktioniert, weil, wie du auch sagtest, ne, weil die europäische Asylpolitik eben sowas von keinerlei Rücksicht mehr auf quasi die Darstellung vermeintlicher Rechtserfüllung nimmt, sondern eben sagt, gut, wir haben hier quasi keine Asylfragen zu klären, sondern Kriegsfragen Und Krieg ist halt brutal und müssen wir uns halt an diese Bilder gewöhnen. Und das ist ja auch das, was wir im Einstieg mit dem sächsischen Ministerpräsidenten, und dann lassen sich bestimmt noch einige andere finden, die dann eben genauso sagen, naja, wir müssen uns halt daran gewöhnen. So ist das dann halt. Wenn wir unseren Wohlstand, whatever, behalten wollen, dann müssen wir eben dafür damit leben, dass wir nicht nur alle 4 Wochen irgendwelche toten Menschen an Stränden sehen in Südeuropa, sondern eben jeden Tag jetzt an dieser Grenze. Und das finde ich schon eigentlich ein krasser Switch und der auch ein bisschen darauf verweist, was für eine absurde, also quasi damit dieser qualitative Schritt eben gemacht worden ist. Also das ist vielleicht nochmal eine interessante Frage an dich, was du denkst, wieso gerade jetzt dieser Wandel?
Ich glaube, weil du diesen, also diesen qualitativen Schritt sozusagen, ich glaube, und gesagt hast sozusagen dieses, ich komme jetzt gerade nicht auf deine Formulierung, quasi beobachten oder sowas, der qualitative Schritt, und ich glaube, das ist das, was sei jetzt mal Lukaschenko oder, also ich meine, ja, eine natürlich quatschige Personalisierung, die Leute, die da in Minsk die Entscheidung getroffen haben, offensichtlich nicht bedacht haben und nicht außer Acht gelassen haben. Die qualitative Verschiebung lässt sich geografisch sehr genau bestimmen. Und zwar, das ist Kroatien. Ja, wenn man mal guckt, also Libyen, ja, so Libyen, die Türkei, auch die Sahara-Staaten, die anderen Sahara-Staaten, die wir gerne vergessen, sozusagen die Abschottung auf dem afrikanischen Kontinent nach Süden übernehmen, wo dann die Leute halt, von denen wir ja gar nichts hören, mehr oder weniger, die in der Sahara verrecken. Ja, das sind alles Länder, die nicht zur EU gehören. Das sind quasi, also das sind per se die Wilden, die Bösen, die da hinten irgendwie, das sind eh alles so Kopfabschneidergesellschaften und so weiter. Und denen traut man eh alles zu. Ja, der qualitative Schritt, der stattgefunden hat, ist, dass man die Brutalität, die man bisher sozusagen vor die Türen der EU externalisiert hat und wo dann halt auch so liberale Menschenrechtsbeschwerden halt auch in einer gewissen Hinsicht wohlfeil sind, weil die Verbrechen der libyschen Milizen, der Umgang des Erdogan-Regimes und so weiter, das ist ja Politik, die namens und auf Rechnung der EU erfolgt. Ja, und da hat man sich natürlich leicht gemacht, sozusagen auch so in Gesellschaften, auf die man hierzulande so einen gewissen gewisser rassistischer Blick immer mitschwingt, denen sozusagen die Drecksarbeit überzuhelfen. Wenn ich das so sage, vergesse ich nicht, dass es da vor Ort natürlich genug Leute gibt, die sich daran auch gerne überhelfen lassen. Der Punkt ist, mit dem Dulden der Pushbacks in Kroatien, haben genug engagierte Journalistinnen, NGO-Leute und so weiter über die letzten Jahre irgendwie die Situation in Kroatien herausgearbeitet. Es weiß seit Jahren, kann nicht geleugnet werden, dass es in Kroatien zu brutalen Pushbacks, dass die kroatische Polizei brutalst mit Leuten, die entlang der Balkanroute versuchen, in die EU zu kommen, umgehen. Kroatien ist ein EU-Land. Ja? Kroatien ist zwar nicht Teil des Schengen-Raums, ja, das sozusagen ist an der Stelle strategisch relevant, weil ich glaube, das ist der Hintergrund letztendlich für das kroatische Agieren, ja, dass man sozusagen sagt, hier, wir beweisen uns quasi, dass wir in der Lage sind, die Grenze zuzumachen. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen, und das machen wir mit aller Härte. Aber Kroatien ist ein Mitgliedsland der EU. Man hat zugelassen, ja, irgendwie auf, sowohl in Brüssel, Berlin, Paris, was weiß ich, ja, dass es innerhalb der EU zu diesen Menschenrechtsverletzungen kommt, die noch nicht zu zu vergleichen sind mit dem, was in Libyen passiert. Da gibt es noch einen großen qualitativen Unterschied. Aber dass auf das Menschenrecht der Flüchtlinge da geschissen wird, um das mal so zu sagen, hat man geduldet. Und damit, ja, dass das nicht zu einem Skandal geführt, also dass dieser Skandal nicht dazu geführt hat, dass sich in den EU-Ländern ein politischer Druck entwickelt hat, zu sagen, irgendwie man muss das abstellen. Ja? Ich glaube, das ist der Punkt, sozusagen, der jetzt wirksam wird. Wenn man das in Kroatien durchgehen lassen kann, ja, wenn man das im EU-Mitgliedsland Kroatien, einem Mitglied sozusagen der europäischen Staatenfamilie, bla bla bla, wir kennen die hochtrabenden Worte, und so weiter möglich ist, ja, ohne dass sich ein entsprechender politischer Druck in der EU aufbaut, das zu unterbinden. Warum soll man das nicht in Polen? Dann kann man das auch in Polen machen. Ja? Dann braucht man Weißrussland nicht. Dann braucht man sozusagen Minsk nicht mehr, um da die Grenze zu machen, sondern macht man das halt polnischerseits. Dann gibt es halt Pushbacks an der polnischen Grenze, dann lässt man halt Leute, in den polnischen Wäldern erfrieren. So, man weiß ja, dass die Empörung nicht so groß sein kann oder nicht so groß sein wird. Die Erfahrung hat man in Kroatien gemacht und ich glaube, das ist da. Lässt sich datumsmäßig und regional sozusagen die Verschiebung fixieren, die du angesprochen hast. Und damit ist klar, jetzt, und das ist halt, also ich habe von ja 2015 angesprochen, wir erinnern uns, das ist die Bilder, als da die Leute auf der Balkanroute sozusagen gen ungarische Grenze gezogen sind und es klar war, okay, also aufhalten kann man die Leute jetzt nur Beatrice Storch oder Alice Weidel, ich glaube Beatrice Storch, die ja vom Schusswaffengebrauch an der Grenze faselte, Gauland, glaube ich, war es, der von wegen, man darf sich nicht von traurigen Kinderaugen erpressen lassen und so weiter. Das hat man quasi damals noch, ja. Das Massaker quasi an der österreichisch-ungarischen Grenze, das war damals noch nicht denkbar, ja. Mittlerweile ist es denkbarer geworden, ja. Mittlerweile kann die Gewalt innerhalb der EU stattfinden, die man bisher ins Vorfeld verlagert hat.
Ich glaube, das ist auch wirklich nochmal ganz, ganz wichtig zu unterstreichen, weil das ja auch so eine krasse Gewöhnung nach sich gezogen hat. Also weil das eben, genau, es gibt ja also rein faktisch auch keine wirkliche Kritik an den Vorgehen, was Polen macht eben, weil es auch genauso wenig in Kroatien oder so gegeben hat. Das finde ich auf jeden Fall, das sollten auch nochmal unterstrichen werden. Und das verspricht ja auch quasi so eine Verrohung und Rechtsruck oder keine Ahnung in der EU als solche. Also wenn, gut, ich habe natürlich jetzt den besten Blick, was so der deutsche Umgang damit betrifft, aber es gibt de facto da ja keine Kritik dran. Also weder von, also ich meine, die paar kleinen linken Splitterzeitungen, da ist vielleicht mal so ein mittelguter Text drin und das war's dann halt. Es gibt ja also das, was eigentlich quasi Gauland und Alice Weidel und Storch, wie sie alle hießen, 2015 eben gefordert haben und aus unterschiedlichsten Gründen dann eben da noch nicht durchgesetzt wurde, ab 2016 oder so ging das ja dann los mit Libyen etc. Da wurde eigentlich ja das AfD-Migrationsprogramm eigentlich auch schon umgesetzt. Und dass man eben jetzt so offensichtlich eigentlich AfD-Migrationspolitik macht, ist schon schnell. Ich meine, es sind 6 Jahre.
Und es ist tatsächlich, also wenn man sich überlegt, sozusagen, welchen Aufwand man damals betrieben hat, wirklich diese mörderische Abwehr der Flüchtlinge an Staaten im Vorfeld der EU zu verlagern. Ja, und wie viel Geld man auch da reingesteckt hat und sozusagen auch politischen Kompromisse man geschlossen hat und so weiter. Also dann ist es schon bemerkbar, sozusagen, dass nur wenige Jahre später, ja, wir reden von, was weiß ich, 7, 6, 5, 4 Jahren später, man zunehmend, also wie gesagt, irgendwie, ich denke, das ist halt wichtig zu sagen, also was ja in Polen passiert, ist immer noch nicht vergleichbar mit Libyen, aber sozusagen die Gewalteskalation und die Abschaffung grundlegender Rechte der Betroffenen da zulässt. Und man muss, ja, also das ist also ein Punkt, den man ja auch im Auge haben muss, das rückt ja näher an uns heran. Ja, also bisher, also sozusagen das ganze Geschäft der Flüchtlingsabwehr beruhte ja durchaus darauf, deutscherseits, ja, irgendwie das berühmte Dublin-System, dass man die Kontrolle der Grenzen und die Schmutzarbeit möglichst weit weg von sich delegiert hat und gesagt hat, so die Peripheriestaaten sind dafür zuständig und so weiter. Also das eine ist natürlich, dass ja irgendwie also das hat ja durchaus so eine Doppeldeutigkeit. Also einerseits, dass ja durchaus auch zeigt, dass diese Politik nur begrenzt erfolgreich ist und dass diese Politik auch in weiten Teilen gescheitert ist. Andererseits hat dieses Scheitern halt auch diese Gewalteskalation zur Folge. Und also wenn man der Logik der Entwicklung folgt, sag mal, ist es in absehbarer Zeit soweit, dass wir die Gewalt halt tatsächlich an der deutschen Grenze, also die, was weiß ich, Pushbacks, Folterungen, ja, das Sterben lassen von Migranten an den deutschen Grenzen sehen. So, es wäre nach dem, was wir jetzt erleben, nicht verwunderlich, wenn wir in 2, 3, 4, 5 Jahren da wären. So, und das ist ein Punkt, den man sich klar machen muss. Es hat entlang der deutsch-polnischen Grenze in den letzten Monaten ja auch Versuche von Neonazis gegeben, so sich als Grenzwacht, also die sind da versucht haben, auf Patrouille zu gehen, sich sozusagen als aktivistischer Grenzschutz zu inszenieren. Das knüpft ja durchaus an Entwicklungen halt, also wir kennen ja aus, was weiß ich, Bulgarien, aus Polen, tatsächlich sowas, dass es sowas gibt, ja, dass sowas auch effektiv durch rechte Gruppen stattfindet. Also ja, also in beeindruckender Schnelligkeit tun sich da Entwicklungen auf, die 2015, glaube ich, für die meisten so in der Art nur sehr abstrakt vorstellbar gewesen wären.
Ja, ich glaube, da können wir auch nochmal anknüpfen. Die Frage ist jetzt, brauchst du eine Pause oder wollen wir einfach weitermachen?
Wir können auch ein Lied hören. Was ich glaube, die Zuhörerinnen kurz Pause machen. Ja.
Okay, dann würde ich sagen, wir spielen zwei Songs. Genau, und ich glaube, nach der Musik können wir nochmal ganz gut eigentlich auch darüber sprechen, wie ist es überhaupt möglich, dass solcher Wandel so kritiklos stattfinden kann? Und ich glaube, das ist eigentlich nochmal ganz interessant und vielleicht lässt sich da auch ein bisschen was über Mentalitätspolitikwandel auch der Bund, also auch Deutschlands zeigen und auch der Ich meine, nur das einmal quasi, bevor die Musik kommt, nochmal zu sagen, also ich meine, von so einem Abgefeierer der Willkommenskultur und sich da weltweit als menschlichstes Land der Welt darzustellen, zu 2, 3, 4, 5 Jahre später eben das, ne? Also ich finde, das ist schon eine, also keine Ahnung, welche psychologischen Kategorien da am besten sind, aber es ist schon auch sehr erklärlich, erklärbedürftig für mich. Und genau, dann machen wir einfach nach einer Musikbegleitung weiter.